NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
23. September 1939. Der Todestag des Begründers der Psychoanalyse, Sigmund Freud.
Im Kopfhörer die Fledermaus. Auf dem Weg zur Wohnung von Sigmund Freud. Heute befindet sich hier ein Museum. Die Besucher wollen ein ganz bestimmtes Möbelstück sehen und machen lange Gesichter, wenn sie hören, dass es sich gar nicht in Wien befindet, sondern in London. Dort wird das Geheimnisvolle des Möbelstücks noch gesteigert, weil es von einem orientalischen Teppich bedeckt ist. Der signalisiert eine Grundweisheit der Psychoanalyse.
Nichts darf unter den Teppich gekehrt werden.
Da die Couch es bis zur Ikone der Kulturgeschichte gebracht hat, treffen wir sie in fast jeder freudianischen Praxis an. Auch in Zürich, bei dem Psychoanalytiker Peter Schneider. Aber das ist ja eine ganz gewöhnliche Mehrzweckliege.
Das Möbelstück in London ist, glaube ich, ziemlich abgewetzt.
Die Zürcher Couch sieht aus wie ein modernes Teil vom Möbeldiscounter.
Mir hat das Teil einfach gefallen. Ich hatte vorher was selbst gebastelt. Das ging genauso gut.
Warum blickt der Analytiker dem Patienten nicht in die Augen? Freud nahm hinter dem Kopfende Platz. Die Blicke sollten sich nicht treffen.
Ich vertrage es nicht, 10 Stunden am Tag angestarrt zu werden.
Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Also es ist viel bequemer, wenn man auch hinten im Stuhl zu seinen eigenen Gedanken nachhängen kann.
Seinen Gedanken oder Melodien aus der Fledermaus.
Sei getrost, ich glaub dir schon.
Mit der 1874 in Wien uraufgeführten Operette Die Fledermaus erklang eine Hymne auf das Vertuschen. Bei der Fledermaus gab es viel zu vergessen. Johann Strauss schuf ein Werk, in dem Doppelgänger vorkommen, Maskenbälle und der Glanz lackierter Fassaden. Alles in allem die Operette der Psychoanalyse. Ganz nach dem Geschmack der Bankiersgattinnen im Parkett.
Die führenden Bankiersgattinnen in Wien, sie alle litten unter dem Phänomen hysterischer Symptome. Freud hat diesen Frauen zugehört.
Inge Scholz-Strasser, die ehemalige Direktorin des Wiener Freud-Museums, über den später weltberühmten Nervenarzt, der mit Anfang 30, 1886, eine Privatpraxis eröffnete. Seine Patientinnen verhalfen ihm zu einer Theorie der weiblichen Hysterie. Er hörte auf, mit Elektroapparaten zu arbeiten und mit Hypnose. Er ließ die Frauen reden und entdeckte Verschüttetes und Verdrängtes, das oft mit sexuellen Erfahrungen zu tun hatte.
Und obwohl sein Patientenmaterial also Frauen waren, hat er doch das Ganze über den Leisten der männlichen Sexualität gezogen.
Der Frankfurter Psychoanalytiker Raimund Reiche.
Das muss man sich mal von heute her vorstellen. Sexualität war männliche Sexualität, Hysterie war weiblich.
Und fragen Sie, ich bitte, warum ich das denn tue?
So war das eben.
Im Sommer 1895 kam Sigmund Freud ins Träumen.
Freud hat in der Nacht vom 24. zum 25. Juli einen Traum gehabt.
Der Freud-Kenner Christfried Tögel.
Und ihm hat er eben also erkannt, wie man Träume deutet und hat dann an seinen Freund geschrieben.
Glaubst du eigentlich,
dass dereinst vor diesem Haus eine Tafel stehen wird mit dem Text, hier enthüllte sich am 24. Juli 1895 dem Dr. Sigmund Freud das Geheimnis des Traums?
Das Geheimnis des Traums wird in der Traumdeutung gelüftet, weil der Verleger sicher war, dass er 1899 ein großes Werk in die Welt gesetzt hatte, ließ er auf das Titelblatt eine andere Jahreszahl setzen, 1900.
Es ist Freuds Hauptwerk, wie also die Psyche zusammengesetzt ist, welchen Anteil bewusste und unbewusste Prozesse nehmen und wie das ineinander übergeht.
Worauf wir nicht hoffen dürfen, ist ein Symbolregister.
Es gibt keine Traumsymbolik in dem Sinn, dass man sagen kann, Treppe raufgehen steht dafür, Treppe runtergehen steht dafür. Man muss einen Traum erschließen wie ein Bild und nicht nach irgendwelchen Symbolfiguren.
Alles, was die Psychoanalyse gefunden hat, findet man schon in der Traumdeutung.
schreibt Freud. Nur, dass der Traum immer sexuell getönt sei, das ist eine Unterstellung. Soll man als Leser mit dem Hauptwerk anfangen? Freud hat für Einsteiger etwas Besseres geschrieben.
Zur Psychopathologie des Alltagslebens.
Hier geht es um Vergessen, Versprechen, Verschreiben, Verlesen. Dann ein Buch, das Peter Schneider für unterschätzt hält.
Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten.
Im Witz geht's drum, wie mit Unsinn gespielt wird. Also wie die Lust am Unsinn etwas ganz Wesentliches für den Witz ist und Sinn und Unsinn gar nicht mehr getrennt gedacht werden können.
Das Ehepaar X lebt auf ziemlich großem Fuße. Nach der Ansicht der einen soll der Mann viel verdient und sich dabei etwas zurückgelegt haben. Nach anderen wieder soll sich die Frau etwas zurückgelegt und dabei viel verdient haben.
Freud berichtet von einem Todeskandidaten, der am Montag zum Galgen geführt wird und seelenruhig zu Protokoll gibt.
Na, die Woche fängt ja gut an.
Dazu schreibt er:
Der Humor ist nicht resigniert, er ist trotzig.
Überall hinterließ Freud Spuren eines humorvollen Blicks auf die Welt.
Gold bläst die Menschen auf wie eine Schweinsblase.
Und in der Traumdeutung erzählt er von einem Frauenverehrer.
Ein junger Mann äußerte einmal, als die Rede auf die schöne Amme kam, die ihn als Säugling genährt, es tue ihm leid, die gute Gelegenheit damals nicht besser ausgenützt zu haben.
Martha, Freuds Frau, sie hat verkraftet, was ihr Mann in der Wiener Berggasse 19 so trieb. Wenn sie nicht wüsste, bekannte sie einmal,
wenn ich nicht wüsste, dass mein Mann ein ernsthafter Mensch ist, würde ich die Psychoanalyse für Pornografie halten.
Bald nach der Traumdeutung veröffentlichte Freud 1905 die drei Abhandlungen zur Sexualtheorie. Der Psychoanalytiker Raimund Reiche hält sie für kühn.
In diesem Jahrhundertwerk hat er die gesamte Sexualwissenschaft seiner Zeit degradiert, deklassiert, vom Tisch gefegt.
In der Berggasse 19 ist die Bedeutung des Sexuellen nicht entdeckt worden. Die kannten auch seine Kollegen und machten wie Mephisto im Faust Witze über Frauenleiden, die doch leicht mit einem simplen Rezept zu beheben seien. Man nehme
Penis normalis, dosim repetatur, wiederholt zu verabreichen.
Das Neue an Freud? Für Raimund Reiche ist seine Theorie ein Aufruf zur Abschaffung von Gegensätzen.
Freud hat den Gegensatz von gesund und krank entwertet, den Gegensatz von homosexuell, heterosexuell, den Gegensatz von Neurose und Psychose und hat wirklich revolutionäre Thesen aufgestellt. Und nur weil das so war, hat sich das Werk auch als Klassiker ein Jahrhundert lang gehalten.
Als hätte Freud Botenstoffe auf den Weg geschickt, um getrennte Welten zu vereinigen.
Das Ergreifende war damals gewesen, unter anderem, dass die Erwachsenensexualität auf infantilen sexuellen Regungen aufbauen soll und dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der infantilen Sexualität, dem kulturellen Zwang, dieselbe zu verdrängen. Damit hatte man ein Gesamtmodell, das man auf einem DIN A4-Blatt zeichnen konnte, das hat einfach niemand hingekriegt vorher.
Dass sich Freud mit der Sexualität der Frau verspekuliert hat, dass er sie aus der männlichen abgeleitet hat, für Reiche mindert es den Ruhm des Aufklärers nicht. Schließlich seien auch Titanen nur Menschen in ihrer Epoche. Die Nationalsozialisten wussten sich an der bei ihnen verhassten Psychoanalyse zu rächen. In Berlin 1933, bei der Bücherverbrennung. Wo die Bücher von Freuds Lieblingsschriftstellern in Flammen aufgingen, Heinrich Heine und Ludwig Börne, da durften die eigenen Schriften nicht fehlen.
Gegen seelenzersetzende Überschätzung des Trieblebens, für den Adel der menschlichen Seele. Ich übergebe dem Feuer die Schrift in der Schule Sigmund Freud.
Was wir für Fortschritte machen,
schrieb Freud.
Im Mittelalter hätten sie mich verbrannt. Heutzutage begnügen sie sich damit, meine Bücher zu verbrennen.
Natürlich wusste er, dass die Nationalsozialisten sich damit bald nicht mehr begnügen würden. Trotzdem lehnte er auch nach dem Anschluss Österreichs eine Emigration ab. Das sollte sich bald ändern. Auskunft darüber gibt das Tagebuch. 14. März 1938.
Hitler in Wien.
Am nächsten Tag ist die SA im psychoanalytischen Verlag und in der Berggasse 19. Aus einer Kasse in der Wohnung werden 6000 Schillinge beschlagnahmt. Freud sarkastisch:
So viel habe ich noch nie für einen Hausbesuch bekommen.
Im Tagebuch am 22. März schreibt er über seine Tochter:
Anna bei Gestapo.
Endlich war Sigmund Freud einverstanden mit der Ausreise. Die Antiquitätensammlung durfte er mitnehmen, auch die Couch. Er musste ein Papier unterschreiben, dass er von der Gestapo korrekt behandelt worden wäre, und fragte, ob er noch einen Satz hinzufügen dürfte.
Ich kann die Gestapo jedermann aufs Beste empfehlen.
Ankunft in London. Freud gibt ein Interview.
Im Alter von 82 Jahren verließ ich infolge der deutschen Invasion mein Heim in Wien und kam nach England, wo ich mein Leben in Freiheit zu enden hoffe. I discovered some important new facts.
Ich entdeckte einige wichtige neue Tatsachen über das Unbewusste. Die Leute glaubten mir nicht. Am Ende hatte ich doch Erfolg.
In the end, I succeeded.
23. September 1939, letzte Lektüre, Das Chagrinleder von Balzac. Zu seinem Arzt sagt Freud:
Das richtige Buch für mich. Es handelt vom Einschrumpfen und Verhungern.
Auch die eigenen späten Texte handeln vom Einschrumpfen und Verhungern. Es sind Texte von einem abgrundtiefen Pessimismus. Über unser Unbehagen in einer kranken Zivilisation, über Destruktionen, die im Stillen arbeiten, und über den Todestrieb des Menschen. An Albert Einstein schrieb Freud:
Dass dieser Trieb innerhalb jedes lebenden Wesens arbeitet und dann das Bestreben hat, es zum Zerfall zu bringen.
Am 23. September 1939 starb Sigmund Freud in London. Ein Gedankenspiel. Bei einem Analytiker von heute klopft es. Und wer steht vor der Tür? Ein Mann oder eine Frau, die bei Freud in Behandlung waren. Könnte es sein, dass die Symptome von Freuds Patienten wieder zum Vorschein kommen? Etwa in der Praxis von Raimund Reiche?
In vielem sind meine Patientinnen und meine Patienten ganz genauso wie die von Freud.
Auch der Freud-Herausgeber Christfried Tögel hält das für realistisch.
Die Symptome, die Freud beschrieben hat, gibt es sicher auch heute noch. Natürlich Eskimos, die träumen nicht von Straßenbahnen, die träumen von ihren Iglus und von Robben. Das heißt, die Inhalte, die sind schon kulturell sehr verschieden.
Und der Analytiker Peter Schneider wollte immer schon mal die Bekanntschaft eines mythologischen Königs machen und ihn nach seiner Krankenkasse fragen.
Es gibt nicht so ein historisches Befremden jetzt, was einem wahrscheinlich anfallen würde, wenn man einen antiken Menschen auf der Couch liegen hätte.
Ein antiker Mensch auf der Couch? Der alte Traum von Sigmund Freud. König Ödipus klingelt und nimmt Platz im Wartezimmer. Dann legt er sich auf die Couch und beginnt zu erzählen. Und wenn es dem Analytiker zu bunt wird, dann nimmt er seine Kopfhörer und hört die Fledermaus. Freud schrieb niemandem vor, was er sein oder tun soll. Aber, so Raimund Reiche über die Psychoanalyse:
Aber sie zerlegt das Hochzusammengesetzte, das wir nun einmal das Sexuelle nennen, auf eine so schöne Art in seine Bestandteile, dass wir uns in diesen Bestandteilen besser erkennen und lieben können.
Erkenntnis und Liebe. Von Michel de Montaigne wissen wir, philosophieren heißt sterben lernen. Wenn wir lieben lernen wollen, dann sind wir bei Sigmund Freud an der richtigen Adresse.
Im Zeitzeichen erinnerte Jürgen Werth an Sigmund Freud, der am 23. September 1939 gestorben ist. Redaktion: Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.